Und so sieht es ja auch aus. Auf dieser Ebene ist da erstmal nichts festzustellen. Dass da auch innerhalb der Welt was passiert sein muss, das finde ich, spiegelt sich für mich in den Weihnachtsgeschichten, wo ich mich einfach dagegen wehre, sondern das sind pure Legenden. Irgendetwas muss dort geschehen sein. Meine Anfrage war an so den einen oder anderen modernen Theologen, die: Gott kann doch unmöglich so wie gewissermaßen ein Laserstrahl an einem Punkt in die Welt hineinfallen und sonst passiert überhaupt nichts. Da hat Wittgenstein gesagt, wenn ich an einem Rädchen drehe und das bedeutet überhaupt nichts an dem ganzen Apparat, dann gehört das Rädchen nicht zum Apparat.
Dann war es eigentlich nur eine Metapher oder so etwas.
So ist es. Dann wäre da gar nichts, wenn da wirklich nichts wäre, kein Engelgesang, kein Glanz, kein Licht, kein überhaupt nichts, kein Wunder, kein gar nichts, sondern ganz normales Leben und hinterher behaupten die Leute, das war was Besonderes. Das frage ich mich, wie das jemand denken kann. Das gilt für den Lebensanfang und das gilt für das Lebensende. Wir wissen heute, um das nur kurz anzusprechen, wir wissen heute, dass natürlich Auferstehung auch heißen kann, weil der neue Leib ja ein anderer Leib ist als der hiesige, dass man prinzipiell sagen könnte, es gäbe auch Auferstehung bei nicht leerem Grab. Aber das soll mir mal einer erklären, wie das in Jerusalem das Christentum hätte anfangen können. Petrus spricht es ja in seiner Predigt an und sagt, wir wollen hier unseren Vater David ja in allen Ehren doch nicht behaupten, dass er nicht gestorben ist und im Grab liegt. Wenn die jetzt gesagt hätten, ja, und was redest du rum, das Grab Jesu haben wir auch. Also nochmal, ich brauche kein leeres Grab, ganz metaphysisch prinzipiell gesprochen, um an Auferstehung zu glauben. Aber wie soll das ohne das gehen? Historisch, das halte ich für sehr viel schwieriger. Und so jetzt hier genau mit dem Anfang. Da muss auch innerhalb der Welt irgendetwas passiert sein. Und das kann nicht alles bloß Erfindung sein mit den Hirten und all dem. Das möchte ich einfach so ansprechen, weil das heute so für viele Leute so selbstverständlich zu sein scheint, für Intellektuelle, da kann ja gar nichts gewesen sein. Das sind nachträgliche Legenden und Erzählungen.
Und genau dieser Gedanke, der wirklich in viele Menschen auch umtreibt, da kann ja eigentlich gar nichts gewesen sein, weil unter anderem, weil sich doch eigentlich nicht wirklich etwas verändert hat. Dem stehen wiederum diese Hirten und diese Jünger und diese Apostel entgegen, die tatsächlich behaupten, hier hat etwas richtig neu angefangen und hier ist richtig etwas passiert, auch und gerade mit uns. Was ist mit denen passiert?
Was ist passiert? Gucken wir erstmal von außen hin. Dass da also eine Reihe von Leuten, Fischer, Leute so auf einmal anfangen, nachdem sie anderthalb bis drei Jahre mit diesem Mann, dessen Geburtstag wir hier feiern, erstmal dessen Geburt wir feiern, gelebt haben und der dann hingerichtet worden ist, dass die anfangen und sagen, der lebt, er hat unser ganzes Leben verändert, er hat uns verändert und die ziehen los, erzählen das aller Welt und bringen es dazu, dass der Erdkreis innerhalb von 300 Jahren christlich wird. Das muss man sich doch mal klar machen. Die sterben dafür. Da sind wir ganz äußerlich in der Geschichte. Wir müssen nachher gleich von anderen Dingen reden. Aber man sollte das Erste und auf der Hand Liegende nicht überschlagen. Genau wie ich das meinte mit dem auf der Hand liegend. Wie soll in Jerusalem Verkündigung losgehen, wenn der Leichnam im Grab liegt? So hier auch erstmal diese schlichte äußere Sache. Man kann doch nicht behaupten, da sei nichts passiert, wenn da so ein verängstigtes Häuflein auf einmal anfängt zu predigen, sich geißeln lässt, dranbleibt, in die Welt zieht. Zum Teil hinterher werden sie umgebracht und sie bleiben dran und gewinnen Leute und die auch mit einer solchen verrückten Botschaft.
Also für eine Halluzination erleidet man kein Martyrium.
So ist es. Also diese merkwürdigen Erklärungen, die die Leute probieren, die halte ich wirklich mit Verlaub gesagt für töricht, für dumm. Weil dieser schlichte, gesunde Menschenverstand sagen muss, was soll das? Da sind wir noch gar nicht jetzt in tiefer Theologie und Glaubensdisputen, sondern einfach so von außen die Sache angeguckt.
Also hier ist etwas wirklich passiert und es hat diese Menschen verändert.
So ist es.
Diese Hirten, jetzt bleiben wir ruhig in Bethlehem, sie machen sich da auf den Weg und sind sprach- und fassungslos und sie huldigen diesem Kind. Wieso machen sie das?
Eben, nicht? Wieso machen sie das? Was haben die für eine Befreiung erfahren? Was ist dort geschehen? Und da dächte ich, man würde wieder eine Begriffsunterscheidung einführen wollen zwischen Verändern und Verwandeln. Ich glaube, wir kennen doch im Leben diese Augenblicke oder Dinge, wo man sagt, eigentlich hat sich nichts verändert, aber alles hat sich verwandelt. Ich habe bei meinen Freunden zum Beispiel so ein Bild gebracht, wenn ich sage, es gibt also irgendeinen blöden Knatsch da im Betrieb oder so und dann wird eine Mediation gemacht und die beiden Leute, um die es da geht, sitzen an einem Tisch und dann ist ein Vermittler dabei und dann werden die Fakten nochmal durchgesprochen und unter Umständen kommt kein einziges neues Faktum auf den Tisch. Aber alle bisherigen Fakten erscheinen aufgrund von Erläuterungen und sich verstehen in einem neuen Licht. Da hat sich nichts geändert, alles hat sich verwandelt.
Und meistens geht es ja dann auch erst richtig los.
So ist es.
Also dann ist irgendwie eine Art Weg frei.
Ja. Nicht, der ist vorher blockiert, ein bestimmtes, weil er hat die Dinge gelähmt und festgelegt. Hier nochmal, wir haben im ersten schon davon gesprochen, dass es da auch noch Fakten gibt. Aber entscheidend ist tatsächlich jetzt hier der Punkt, wo es nicht um die neuen Fakten geht, sondern das neue Licht auf diese Fakten. Ich würde dafür den Heiligen Geist für zuständig erklären. Der ist eigentlich der, der uns diesen neuen Blick und dieses neue Hören schenkt. So wie es also wir haben ja dieses Bild, Paulus verwendet das im Brief an die Epheser, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchten möge. Und das geht zurück, wenn sie im Buch Sirach heißt an einer Stelle, ich setze mein Auge in euer Herz. Also, dass wir einmal ein neues Auge, einen neuen Blick bekommen auf die Dinge, um zu sehen, was da jenseits dieser einzelnen Fakten, die es auch nochmal gibt, wirklich umstürzend als eine neue Bedeutung, also einen neuen Sinn der Wirklichkeit sichtbar wird.
Ist das so ein bisschen dann die Entsprechung zu der mit diesem missverständlichen Begriff, was wir in dem ersten Teil der Sendung besprochen haben, zu dieser Unveränderlichkeit Gottes, die eben keine Unveränderlichkeit ist, sondern reine Wirklichkeit, ist diese Verwandlung genau dieser Entsprechung dazu, dass
das meine
unsere
ich ja
scheinbare ja. Veränderung, die vielleicht eben doch Selbstblockade in den meisten Fällen zu sein scheint, dass dann richtig Schwung in die Sache kommt, dass man richtig in diese Kreisebewegung hineingezogen wird?
Das meine ich. Also wir haben doch auch dieses Bild, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Mhm. Und jetzt auf einmal sieht man, was man vorher nicht gesehen hat. Dass man auf einmal merkt, was ist da etwas? Man sieht dann eben mit den Augen des Glaubens, dass man auf einmal erkennt, welche Bedeutung hier die Dinge noch mithaben. Deswegen sprachen ja die geistlichen Lehrer von den geistlichen Sinnen und sprechen davon, dass man Gott schmecken und hören und sehen kann. So wie jemand, wenn er lesen kann, das ist ein Beispiel, was Simone Weil gern verwendet, deren 100. Geburtstag, wir in diesem Jahr feiern, noch stehen wir dann dort drinnen, dass sie sagen, wenn jemand zum Beispiel Griechisch lesen kann, dann sieht man gar nicht mehr die griechischen Buchstaben, sondern man sieht, genau wie wir es im Deutschen sehen, gleich schon das Wort und man sieht nicht das Wort, sondern man sieht gleich, was das Wort bedeutet. Man sieht also, wenn da im Deutschen Baum steht, man sieht irgendeinen Baum vor Augen oder Tal. Das heißt, ich habe diese Oberfläche, die jemand sieht, der nicht lesen kann. Der sieht da Spuren auf dem Papier. Kringel, Linien, Striche, Rundungen. Wer lesen kann, sieht nicht die Kringel und die Rundungen, sondern der sieht die Botschaft. Er sieht mit seinen Augen, was man nicht sehen kann.
Ist es das, was wir in der Heiligen Schrift auch so stark bezeugt finden, dass offensichtlich jeder und jede, die diesem Jesus begegnen, sei es als Kind oder sei es als einem erwachsenen Mann, dass eigentlich niemand irgendwie davon kalt bleiben kann oder gleichgültig an dem vorbeigehen kann, sondern dass er immer bei jedem irgendwas auslöst?
Ich meine, dass genau das hier hingehört. Das ist ja wirklich verblüffend. Ne? Bei so vielen Leuten, auch bei so vielen Nichtchristen, die einfach diesen Mann, man könnte das bei Nietzsche zeigen, wie er von Jesus nicht loskommt. Oder auf allen möglichen Schichten, die einfach davon fasziniert sind. Was ist das eben? Und wo eben Menschen dann geschenkt wird, dass ihnen diese Schuppen von den Augen fallen und sie wirklich sehen, worum es hier eigentlich geht.
Und dass dann eben wirklich auch etwas passieren muss. Also dann fängt irgendwas an, irgendeine Reaktion ist erforderlich, welche auch immer.
Und da sind ja auch Dinge passiert. Es ist ja so, ist ja nicht so, als ob die Christentumsgeschichte bloß aus Ketzerverbrennungen und Judenverfolgung und dergleichen besteht.
Und angestrengter Theorie.
Ja, eben. Mhm. Da ist doch wirklich eine Menge geschehen, so wie man eben gefragt hat, wie sähe unsere Welt aus, wenn es Jesus nicht gegeben hätte.
Wie sähe die aus?
Nicht? Das kann man sich ja mal fragen. Was war das? Das geht los also mit der Selbstverständlichkeit, mit dem Umgang der Geschlechter miteinander, wo dann hinterher begriffen wird, Mann und Frau sind einer in Jesus Christus und sind gleich, da gibt es den Unterschied nicht. Die Herrschaft und Sklavenschaft. Alle möglichen Dinge, die man hineingucken, wie steht es um das, was Vergebung heißt?